In a 1982 essay.
In einem Essay aus dem Jahr 1982 mit dem Titel Stadtmitte umsteigen, lenkte der ostdeutsche Autor und Kolumnist Heinz Knobloch die Aufmerksamkeit seiner Leser auf etwas, das damals ein versteckter Umsteigetunnel war, der die zwei U-Bahnhöfe Stadtmitte im Berlin des Kalten Krieges miteinander verband. Er forderte sie auf, am westlichen Ausgang des Bahnhofs Stadtmitte, wo heute die U2 fährt, zu verweilen und den Blick auf einen verblichenen Fleck am Boden zu richten, um mit ihm von dort aus eine imaginäre Ausgrabung zu beginnen. Er schreibt: Wenn wir uns in die Rolle des Archäologen Howard Carter versetzen und mit derselben Hartnäckigkeit vorgehen, wenn wir neugierig am westlichen Eingang von Stadtmitte verharren und ganz genau auf den Boden schauen, dann können wir direkt hindurchsehen. Wir können dies ganz geräuschlos tun. Ohne Pressluftbohrer, ohne Spitzhacke, ohne ein Baggerteam. Wir müssen nicht mal eine Genehmigung einholen. Die Betondecke löst sich im Staub auf und verschwindet. Nicht blitzartig, sondern nach und nach, während wir nachdenken. Nun geben auch die Stahlpfeiler unter dem Beton der Erinnerung nach und bewegen sich zur Seite. Wir sehen Treppen. Wie Sigmund Freud, Walter Benjamin und Michel Foucault erkannte Knobloch die Macht archäologischer Metaphern und deren Fähigkeit, versteckte Narrativen und vergrabene Erinnerungen aufzudecken. Seine Worte gruben am Untergrund der Stadt und enthüllten auf unheimliche Weise einen vergessenen Ort, der, um es mit den berühmten Worten Friedrich Schellings zu sagen, als etwas zutiefst Vertrautes ans Licht kam, das durch Unterdrückung in weite Ferne gerückt worden war. Im weiteren Verlauf führt Knobloch seine Leser von dem belebten Bahnhof, dem Beginn ihrer Ausgrabung, hin zu seinem leblosen Zwilling am anderen Ende des Umsteigetunnels. Er schreibt weiter: Und unten, wo die Treppen enden, beginnt ein Durchgang. Er führt weiter, als das Auge reicht, aber nun reicht unser Auge weiter und sieht tief hinein in den unterirdischen Korridor. Jeder Korridor lockt uns mit dem anderen Ende, vor allem wenn dies nicht sichtbar ist. Am Ende dieses sehr langen Durchgangs befindet sich eine weitere Treppe. Vielleicht ist der Tunnel immer noch gesäumt von alten Filmplakaten. Zum Schluss kommen weitere Treppen und wenn Sie diesen nach unten folgen, finden Sie sich in einem anderen U-Bahnhof wieder, der ebenfalls Stadtmitte heißt. Dieser Stadtmitte-Bahnhof auf der U6 war einer der sogenannten Geisterbahnhöfe während des Kalten Krieges. Dies waren die Bahnhöfe, die nach dem Mauerbau 1961 außer Betrieb genommen werden mussten. Die Mauer zertrennte 12 der städtischen Bahnlinien Berlins und verwandelte 17 Bahnhöfe entlang der Nord-Süd-S-Bahn und entlang der Linien U6 und U8 in infrastrukturelle Spannungspunkte zwischen zwei einander entgegenstehenden politischen Regimes. Die Gründe für eine solche Spannung lagen zum einen in der seltsamen Art und Weise, wie die städtischen Bahnen Berlins zuvor von den Behörden in Ost und West getrennt worden waren. Die Verwaltungsabteilung der BVG übernahm 1949 die vorherige Trennung des Berliner Gerichts und sah die Verantwortung für die von Norden nach Süden verlaufenden Linien U6 und U8 in der Hand einer Institution, die als BVG West bekannt wurde. Die Verwaltung der 12 dazwischenliegenden U-Bahnhöfe entlang dieser Linien in Ost-Berlin jedoch wurde an die neu begründete BVG Ost übergeben. Das S-Bahn-Netz war seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Tochterunternehmen der Ostdeutschen Reichsbahn betrieben worden. Aufrufe an Westberliner, die S-Bahn als politische Geste zu boykottieren und somit ausländische Währung aus Ostdeutschland fernzuhalten, begannen in den 1950er. Sie wurden jedoch erst nach dem Mauerbau wirklich befolgt, der zu einem recht unwahrscheinlichen Szenario führte, nämlich dass ein isoliertes westliches S-Bahn-Netz, das nur über kurze Strecken hinweg unter Ostberlin verlief, vom Osten für den Westen verwaltet wurde. Der Boykott, angefeuert durch Slogans wie »Jeder Westberliner S-Bahn-Fahrer bezahlt für den Stacheldraht«, hielt sich über 25 Jahre während des Kalten Krieges und war so erfolgreich, dass die Ostdeutsche Bahn sich gezwungen sah, die Hälfte ihres Streckennetzes in Westberlin stillzulegen, was zum Verfall vieler oberirdischer Bahnhofsgebäude führte. Manche davon, zum Beispiel die entlang der ehemaligen Siemens-Bahnstrecke, liegen auch heute noch in Vergessenheit. Zwischen 1961 und 1989 waren die zentralen U- und S-Bahnhöfe unterhalb dem Ostteil der Stadt Orte, die man umging. Sie waren geschlossen und gesichert, um illegale Grenzübertritte zu verhindern, obwohl die Strecken für die Westberliner Passagiere weiterhin in Betrieb waren. Sie wurden von ostdeutschen Grenzschützern und Verkehrspolizisten überwacht. Wie die Säulen entlang der Bahnsteige stellten diese Wachposten geisterhafte Figuren dar, die Westberliner Passagiere gelegentlich im Vorbeifahren bei vorgeschriebener Maximalgeschwindigkeit erblicken konnten. Von oben war der Zugang zu diesen Bahnhöfen gesperrt. Man konnte durch sie nicht in die Tunnel zwischen den Sektoren gelangen. Die kollektive Amnesie bezüglich dieser Bahnhöfe wurde dadurch erleichtert, dass die Bahnhofsschilder auf den Straßen abgenommen wurden und aus ostdeutschen Stadtplänen entfernt wurden. Mit der Zeit wurde es für Ostberliner, die nicht genau mit der Lage der Bahnhöfe vertraut gewesen waren, immer schwieriger, die Bahnhöfe und Eingänge noch zu identifizieren. Und diejenigen, die erst nach 1961 in die Stadt kamen, konnten sich oft nicht erklären, woher die Geräusche kamen, die von den Zügen unter ihnen nach oben drangen. Es mag überraschend klingen, dass Knoblochs Essay der Zensur entkam. An mancher Stelle entdeckt man gar eine kaum verhüllte Kritik am geopolitischen Status quo des Kalten Krieges. So schreibt er beispielsweise: Schauen wir uns diese unterirdischen Kreuzungen einmal genau an. Wenn man umsteigen will, muss man nicht nach oben ans Tageslicht. Man müsste einfach durch den langen Tunnel zur anderen Bahn laufen. Von Stadtmitte zu Stadtmitte. Ich sollte das nicht im Präsens schreiben. Hier zwischen den beiden Bahnhöfen Stadtmitte und der Berliner Erde verläuft eine internationale Grenze, der andere Äquator. Als Kind wollte ich immer zum Ende der Welt laufen, und warum auch nicht? Nun geschieht dieser Traum von selbst. Das Ende der Welt liegt vor unserer Tür. Freuen Sie sich daran, wenn Sie können. Vielleicht wurde die Veröffentlichung des Essays deshalb toleriert, weil er Erinnerungen wachrief. Die vergrabenen Erinnerungen, die nicht nur physisch unter der Stadt versteckt liegen, sondern auch öffentlich unterrepräsentiert vergraben liegen, in oder durch andere Wiedergaben der Vergangenheit. Die Erinnerungen, die auf der historischen Landkarte und an vergessenen Orten mit zum Teil unterirdischer Infrastruktur nachgezogen werden können. Knoblochs Worte wecken Erinnerungen an die Nutzung der Umsteigebahnhöfe durch die verbliebenen Nazi-Kommandeure, die damit Anfang Mai 1945 einer Festnahme durch die sowjetischen Armeen entkommen wollten. Erinnerungen daran, wie sie ihren Weg bahnten durch die vielen Zivilisten und verletzten Soldaten, die in den U-Bahnhöfen Zuflucht vor den Schlachten auf den Straßen Berlins gesucht hatten. Und das erinnerte die Leser auf subtile Weise an den Sieg der Sowjetunion und die Gefahren des Faschismus. Aber Knoblochs Artikel weckte nicht nur verschüttete Erinnerungen an ziviles Leid im Krieg, er ermutigte seine Leser auch, mental die versteckten infrastrukturellen Verbindungen der geteilten Stadt und ihrem Verkehrsnetz zu erkunden. Und er tat dies auf beiden Seiten der Mauer, nachdem er 1984 erstmals in West-Berlin veröffentlicht wurde. Dennoch mussten Berliner im Osten und Westen letztendlich bis zum Mauerfall noch weitere 7 Jahre warten, bevor sie solche Erkundungen tatsächlich unternehmen konnten. Zu diesem Zeitpunkt waren die architektonischen Strukturen der Geisterbahnhöfe extrem verfallen, was zu einer Reihe von zusammenhängenden Ruinen geführt hatte. Schlafende, zeitlose Orte mitten in noch funktionierenden Transportsträngen. Von der Schönheit der Ruinenbahnhöfe angezogen, gehörten einige Fotografen zu den Glücklichen, die diese Geisterbahnhöfe in ihrem verfallenen Status zu Gesicht bekamen. Viele taten dies unerlaubt, verschafften sich Zugang, als die Bahnhöfe zur Sanierung offen standen. Ihre Fotos zeigen noch heute die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit dieser Orte. Die Fotos, die Rolf Zöllner vom Geisterbahnhof Stadtmitte und dem Umsteigetunnel machte, rücken historische Spuren vom August 1961 in den Vordergrund und insbesondere die an den Wänden hängenden Filmposter, die Knobloch vorhergesagt hatte. Die Wiederentdeckung von Berlins Geisterbahnhöfen ermöglichte die Nutzung dieser vormals verbotenen Orte für zeitgenössische Theateraufführungen. Der ostdeutsche Dramatiker Michael Peschke ergriff die Gelegenheit, die die Wiedervereinigung bot, und nutzte den Geisterbahnhof des Potsdamer Platzes als Setting für ein Theaterstück mit dem Titel »Straße aus Papier«. Das Stück, das im Ersten Weltkrieg spielte, wurde beworben als unheimliche Begegnung mit den Geistern der Vergangenheit und später von der Presse beschrieben als »ein Revolutionscocktail aus Leichen, Prostituierten und Waffen«. Es wurde im Juni und Juli 1990 mehrere Wochen lang aufgeführt, bevor größere Sanierungsarbeiten am Bahnhof begannen. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten war der Bahnhof Potsdamer Platz der letzte Geisterbahnhof, der März 1992 wieder in Betrieb genommen wurde. Manche der anderen wurden sehr viel schneller wieder in Betrieb genommen, was es schwieriger machte, sie in ihrem verfallenen Zustand zu erleben. Der erste wiedereröffnete Geisterbahnhof Janowitzbrücke wurde bereits 2 Tage nach dem Mauerfall wieder in Betrieb genommen. An diesem Tag standen Tausende Ostdeutsche stundenlang Schlange, um mit der U8 an Orte zu fahren, die sie seit 1961 nicht hatten besuchen dürfen. Zunächst standen dort ein improvisierter Ticketschalter und ein Grenzposten, aber nach nur einer halben Stunde gaben die überforderten Beamten die Papierkontrolle und den Ticketverkauf auf. Weitere Geisterbahnhöfe wurden Ende 1989 und Anfang 1990 entlang der U6 und der U8 wieder eröffnet. Aber die meisten von ihnen, darunter Stadtmitte, wurden am 1.7.1990 wieder in Betrieb genommen. Dieses Datum war bewusst gewählt worden. Es war derselbe Tag, an dem die deutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft als erste von vier Vereinbarungen zur Wiedervereinigung in Kraft trat. An diesem Tag versammeln sich viele Menschen, unter ihnen Filmteams und Würdenträger wie der Bürgermeister Ostberlins auf den Bahnsteigen der U8 des früheren Geisterbahnhofs Alexanderplatz, um seine Wiedereröffnung zu feiern. Die Wiedereröffnung der Geisterbahnhöfe wurde so genutzt, um neue, wiedervereinigte kollektive Identitäten und Erinnerungen für die Stadt zu schaffen. Seither ist der Tunnel, der die beiden Standmitte-Bahnhöfe verbindet, weiter saniert und ausgebaut worden. Und wenn man heute den Korridor entlang geht, kann man sich kaum noch den Ort vorstellen, den Knobloch in seinem Artikel heraufbeschworen hatte. Der Ort seines Artikels ist einmal mehr unzugänglich geworden, getrennt durch Zeit, nicht durch Raum. Mit der Wiedereingliederung der Geisterbahnhöfe in das funktionierende Transportnetz bleiben nur die Fotos, die in den wenigen Monaten davor gemacht wurden, als Zeuge für den damaligen Verfall. Unter den bekanntesten dieser Fotos sind die von Michael Richter, die in einem Buch 1992 veröffentlicht wurden, zusammen mit einigen Texten von Knobloch. Dieses Buch war so erfolgreich, dass es mittlerweile in der 8. Auflage erscheint. Dann gab es die Fotos von Christian Hallbrock, die in einer Ausstellung über die Geisterbahnhöfe im Nordbahnhof zu sehen sind, der selbst früher ein solcher war. Die Ausstellung wurde 2009 zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls eröffnet und resultierte aus dem Vorhaben des Berliner Senats, dass die historische Bedeutung der Mauer für das U- und S-Bahn-Netzwerk gegenwärtigen und zukünftigen Reisenden und Passagieren erklärt werden sollte. Die Verbannung der Geisterbahnhöfe Berlins im Kalten Krieg auf die Seiten von Büchern und an die Wände von Ausstellungsräumen kann sicherlich erklären, aber man kann sie dadurch nicht länger in ihrer Geisterhaftigkeit erleben. Dennoch hat ihre Wiederentdeckung und die Faszination dafür dazu geführt, dass man sich heute auch an andere schlafende Orte im Untergrund der Stadt erinnert, die auch nach 1990 noch als Ruinen weiter existierten. Einer dieser Orte war eine der ältesten Netzwerkruinen der Stadt, die Station Oranienplatz, die 1921 teilweise gebaut wurde als Bahnhof der U8, dann aber nicht mehr genutzt wurde, als die Bahnstrecke wenige Jahre später geändert wurde, um eine U-Bahn-Verbindung zum Kaufhaus Wertheim zu schaffen, das damals am Moritzplatz entstand. Dieser Ort kann als Beispiel dafür gesehen werden, was der amerikanische Künstler Robert Smithson Ruin in Reverse nennt. Gebäude, so Smithson, verfallen nicht nur dem Ruin, nachdem sie gebaut werden, sondern verfallen, bevor sie gebaut werden. Der unterbrochene Bau der Station führte zu einer aufgegebenen Zukunft. Statt aktiver Verkehrsknotenpunkt zu sein, erbte der Bahnhof eine Zukunft, in der er zunächst als ein Luftschutzkeller für Zivilisten im Zweiten Weltkrieg diente und später umfunktioniert wurde zu einem Umspannwerk für die Westberliner Elektrizitätswerke. Der Bahnhof lag unterhalb von West-Berlin, aber sein Tunnel verlief nördlich der Sektorengrenze, was bedeutet, dass die Mauer hier ober- und unterirdisch verlief. Dieser Teil der Mauer steht, unüberwindbar wie eh und je, und zerteilt die Überreste des Luftschutzbunkers. Nach der Wiedervereinigung wurde der Bahnhof neu entdeckt und ähnlich wie die Geisterbahnhöfe erkundigt. Der Höhepunkt der Wiederentdeckung war eine Tour, die 1997 von den Berliner Unterwelten organisiert wurde. Die Tour wurde jedoch 2012 eingestellt, da man Bedenken hinsichtlich der strukturellen Sicherheit hatte. Und 2015 wurde der Bahnhof zugeschüttet, um die Tragfähigkeit des Bodens zu stabilisieren, um mehr Verkehr darüber führen zu können. Aber die Stadt hat nicht alle unterirdischen Geister aufgegeben. Die Wiedervereinigung Berlins führte nicht nur zum Verlust der Geisterbahnhöfe aus der Zeit des Kalten Krieges und die Entdeckung von älteren, vergessenen Orten im Untergrund, sondern schaffte auch neue, verbundene Ruinen. Mit der Infrastrukturpolitik des Kalten Krieges, die zum S-Bahn-Boykott führte, beförderte die Westberliner Transportplanung vor allem die U-Bahn und den Bau von Straßen. Ab Mitte der 1950er Jahre entstand ein ehrgeiziger Plan, das Westberliner U-Bahn-Netz auszubauen auf 200 Kilometer Länge. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden alte Pläne aus den 20er Jahren wieder ausgegraben für eine U-Bahn-Linie, die alle anderen miteinander verbinden sollte. Teile dieser Linie waren in den 30ern gebaut worden und in den 70ern waren weitere Abschnitte gebaut worden. Dies geschah in Zusammenhang mit dem Bau von Autobahnen. Ein Großteil der U10, wie die Linie später genannt werden sollte, sollte parallel zu den noch aktiven S-Bahn-Strecken verlaufen. Als Ergebnis war es dann so, dass als die Westberliner S-Bahn 1984 an die BVG West abgegeben wurde, die Pläne für die U10 in den Keller kamen und die S-Bahn vollständig ausgebaut wurde. Die Wiedervereinigung besiegelte das Schicksal der U10 und heute dienen ihre unvollständigen Überreste nur noch dazu, die geopolitische Teilung Berlins zu illustrieren und die Zyklen politischer Investitionen zu dokumentieren, die daraus entstanden. Die Investitionsruinen der Phantomlinie U10 bleiben zurück. Entfernt, aber nicht vergessen, amputiert, aber immer noch da, hinter verschlossenen Türen wie am Innsbrucker Platz, am Potsdamer Platz, am Rathaus Steglitz und Schlossstraße. Sie warten still darauf, dass man sie besichtigt. Wenn man dies tut, so findet man nicht dieselbe Art des Spuks und Erinnerungen wie in den Geisterbahnhöfen aus dem Kalten Krieg. Wie können diese Bahnhöfe Geisterbahnhöfe sein, wenn sie nie wirklich gelebt haben? Diejenigen, die sich dort wiederfinden, sehen sich in großen eckigen Räumen mit nackten Betonskeletten, ohne all die Elemente, die man an funktionierenden U-Bahnhöfen erwartet, aber auch weniger verfallen als die vor langer Zeit aufgegebenen Bahnhöfe. Weniger Palimpsest der Vergangenheit sind sie eher wie eine leere Leinwand, auf die man eine mögliche Zukunft projizieren kann. Die tiefen Gleisgräben und die überhängenden Bahnsteigkanten und Betonpfeiler weisen alle auf die geplante Zukunft des Bahnhofs hin. Aber den Rest muss die Fantasie ausfüllen. So könnte man sich zum Beispiel an den wenigen historischen Markierungen orientieren, die es an diesen Orten gibt. So wurden sie zwischenzeitlich genutzt, um Medizin und Nahrungsmittel für Westberlin zu speichern, im Falle einer erneuten Blockade Westberlins durch die Sowjetunion. Man könnte auch die wenigen archäologischen Spuren ausschmücken, die kurze Momente menschlicher Aktivität an den Bahnhöfen zeigen. Wie zum Beispiel die Spuren von Graffiti, die auf eine Gruppe mit dem Namen U10 Ghetto Kids zurückgehen. Man könnte auch die Aufgabe für einen Raum, der keine kollektive Lebensgeschichte hat, Erinnerungen und Mikronarrativen zu schaffen, Künstler ansprechen. Und dies geschah insbesondere in den Jahren 2009 bis 2011, als die neue Gesellschaft für Bildende Kunst ein der U10 gewidmetes Kunstprojekt mit dem Titel »Von hier aus ins Imaginäre und wieder zurück« organisierte. Einer der Künstler in diesem Projekt, Roland Boden, zeigte in seinem Werk »Das Kronos-Projekt«, wie die leeren Räume der U10 Raum bieten für die Vorstellung fiktiver und fantastischer Erinnerungen. Boden grub Archivmaterial wie dieses Foto hier aus, das mit einem umgekehrten Zeitreise-Experiment zusammenhängt, das 1926 im U10-Tunnel am Bahnhof Rathaus Steglitz stattfand. Das Experiment trug dazu bei, eine Entschleunigungsbahn zu entwickeln, die das Fortschreiten der Zeit in einem umgebauten U-Bahn-Waggon, der sogenannten Kronos-Maschine, verlangsamte. Die 8 Freiwilligen, die hier in der Kronos-Maschine reisten, erwarteten, dass das Experiment eine Stunde dauern würde, was einer Zeit von 10 Jahren entsprechen sollte, in der die Wissenschaftler das Projekt von außen überwachen würden. Zunächst war das Experiment ein Erfolg, wurde aber zum Nachteil der Teilnehmenden nach Aufstieg des Nazi-Regimes nicht fortgeführt und dann vergessen. Bodens Nachforschungen in den Archiven deuten darauf hin, dass das Experiment möglicherweise immer noch läuft, auch wenn es nach wie vor schwierig ist, die Kronos-Maschine genau zu lokalisieren, da sie aufgrund ihrer langsamen Zeitreise unsichtbar ist. Nach Bodens Berechnungen ist der umgebaute U-Bahn-Waggon seither 317 Meter entlang des versiegelten U10-Tunnels gefahren, befindet sich also ca. 150 Meter südlich der U-Bahn-Schlossstraße, etwa am Kreuzungspunkt mit der U9. Die Nähe zur schnelleren U9 wird jeden davon abhalten, sich heute auf die Suche nach der Kronos-Maschine zu machen. Und das erklärt wohl auch, warum Bodens Versuche, die Passagiere der Maschine akustisch zu kontaktieren, bis dato fehlgeschlagen sind. Die von Boden vorgestellte Geschichte ist eine von vielen vergrabenen Erinnerungen, die alle in der Infrastruktur Landschaften der Berliner Bahnnexe stecken. Vergangenheit, Geister der Vergangenheit und der Gegenwart. Erinnerungen an Expansion und Zerstörung, Teilung und Wiedervereinigung und so viel mehr. Aber natürlich beschränken sich die begrabenen Erinnerungen und die breiteren Muster der vernetzten Gedenkkultur nicht auf die verlassenen S- und U-Bahn-Landschaften der Nachkriegszeit. Wie die anderen Präsentationen am heutigen Abend bereits gezeigt haben, gelten solche Erinnerungen für alle Bahnstrecken, so auch die Berliner Bagdad-Bahn und die Jazz-Bahn, die heute Abend im Vordergrund stehen. Die zeitgenössischen Geisterbahnhöfe dieser Eisenbahnstrecken, den Wüstenlandschaften ausgesetzt, wie wir es in den Fotos von Ursula Schulz-Dornburg sehen, scheinen tausende Meilen, wörtlich und im übertragenen Sinn, von den leeren Räumen unter der Berliner Erde entfernt. Aber sie haben etwas gemeinsam, nämlich das Potenzial, aus dem Schlaf zu erwachen, wie es die Berliner Geisterbahnhöfe taten und wie es die Überreste der U10 immer noch tun können. Bis dahin gilt es, die Erinnerung wieder auszugraben. Es geht darum, tiefer zu graben. Oder, um es mit den Worten Knoblochs zu sagen, wir müssen besser suchen. Ob wir das erreichen, indem wir die Spuren in der Erde finden oder in den Archiven, ob wir nachdenken. Das Ziel ist, versteckte Narrative hinter unseren soziotechnologischen Infrastrukturen zu finden, um ihnen eine Stimme zu geben, Zeuge zu sein und ihnen zu erlauben, uns als Menschen zu kommentieren. Ich danke Ihnen.